Erst streamt die Radio Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf, Radiosendung mit Publikum live und on air. Ihr Moderator am Mikrofon, Jan Michaelis. Ich spreche mit Akteuren des literarischen Lebens in der Landeshauptstadt. Und zu Gast ist heute Florence Hervé, geboren 1944 in Boulogne-sur-Seine. Sie ist eine deutsch-französische Journalistin und Frauenrechtlerin und ich freue mich sehr, dass Florence heute ihr neues Buch vorstellt. Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet. Herzlich willkommen, Florence.
Ja, danke schön.
Ja, wir sind hier live und mit Publikum in den Stadtbüchereien Düsseldorf im Kap 1. Wer noch zu uns kommen will, das ist immer noch möglich. Wir sind eine einstündige Sendung von 16 bis 17 Uhr hier im Stadtfenster Konrad-Adenauer Platz 1 in der neuen Stadtbibliothek, in der Zentralbibliothek. Und das Magazin ist eine reine Literatursendung. Wir haben hier immer Akteure der Landeshauptstadt, eigentlich sogar Autorinnen und Autoren aus Düsseldorf. Liebe Florence, wie bist du denn nach Düsseldorf gekommen? Und du hast mir schon angedroht, das kann lange werden, aber vielleicht kannst du es ein bisschen kürzen und raffen.
Ja, das ist tatsächlich eine lange Geschichte und ich versuche, die kurz zu schaffen. Also, das fängt damit an, dass ich in Frankreich, wo ich mein Abitur dort gemacht habe, in der Schule Deutschunterricht hatte. Als erste Sprache und das war damals nicht unbedingt direkt nach der, also kurz nach dem Krieg, war das nicht selbstverständlich, Deutsch zu lernen. Das fing damit an mit einer tollen Lehrerin, die uns auch Heinrich Heine, Franz Kafka oder Bertolt Brecht beibrachte. Ich war begeistert von diesen Schriftstellern und ich war auch in einem Milieu, wo es viel Musik, deutsche Musik aus dem 19. Jahrhundert gespielt wurde. Also das fing damit an, dass ich da sehr interessiert war, nach Deutschland zu kommen. Ich sah dann mit 15 Jahren diesen Film Mein Kampf und war erschüttert und fragte mich, wie ist es möglich, dass dieses Land der Dichter, Denker sozusagen, wie war das möglich? Es bot sich ein Auslandsstudium an für mich zu diesem Zeitpunkt, also nach dem Abitur. Ich muss ehrlich sein, ich wollte auch weg von der Familie, ne? Traf sich gut. Und dann, dann bin ich in die Bundesrepublik gekommen, allerdings zunächst in Bonn. Wir hatten aber eine deutsche Korrespondentin aus Düsseldorf. Da war ich schon in Düsseldorf Ende der 50er Jahre. Und das war mein erster Eindruck. Man verglich auch die Queue mit den Champs-Élysées. Da war ich nicht ganz einverstanden, auch bei dem Vergleich. Also es gab ein paar kontroverse Diskussionen. Meine Korrespondentin kannte Heinrich Heine nicht. Ich konnte die Gedichte auswendig. Das fand ich auch komisch. Also es gab viele Sachen, die mich, wo ich dachte, das muss ich natürlich vertiefen. Und dann habe ich zunächst in Bonn gelebt und studiert und zwei Kinder gehabt, Mitte der 60er Jahre. Und dann irgendwann, also das hat mit dem Leben zu tun, bin ich dann nach Düsseldorf mit meinem zweiten Mann dann umgezogen, der hier eine Arbeit hatte. Also eigentlich, ich bin einfach einem Mann gefolgt.
Das ist ja manchmal nicht das schlechteste. Das ist bei einer
ein bisschen problematisch. Ist.
Nein. Du bist ja eine emanzipierte Frau. Du bist ihm ja nur nachgereist, aber du hast ihm ja nicht in dem Sinne Folge geleistet, sondern du hattest ja deinen eigenen Kopf. Und das ist auch das Wunderbare, du hast ja die ganze Musik für die Sendung hier ausgesucht. Da hast du ja tolle Stücke dir bei ausgesucht, da kommen wir gleich drauf. Da sieht man auch, dass du aus dieser Zeit auch Stücke aus den 50er, 60er Jahren hattest, die dir immer noch wichtig sind. Also das habe ich jetzt gut nachvollzogen. Die Liebe hat dich an den Rhein gebracht und letztendlich an den, erst die Liebe zur Kultur und dann die Liebe zu einem Mann. Und aber die Liebe zur Kultur ist das Überragende bei dir. Du hast nachher dein besonderes Interesse für die Kulturschaffenden, die weiblichen Kulturschaffenden entdeckt. Du hast Frauenliteraturkalender gemacht und das haben wir gerade besprochen, erstaunlicherweise schon bald 50 Jahre oder über 50 Jahre, wie lange?
Bald 50 Jahre.
Bald 50 Jahre. Also da müssen wir im Grunde genommen ja dann nochmal wirklich auch mit dir ein Jubiläum feiern, weil wir ja, oh Schande, verpasst haben, deinen Geburtstag zu feiern, muss ich gestehen. Du hattest einen runden Geburtstag und ganz nonchalant bist du darüber hinweggegangen. Jetzt hast du schon das nächste Jahr schon wieder drangehangen an deinen runden Geburtstag. Also, aber man kann eigentlich nur staunen, was du alles produzierst. Du hast also diesen Kalender, da hast du mir auch gerade erzählt, da bist du im Grunde genommen jetzt schon für das nächste Jahr schwer zugange. Machst das mit einer jungen Frau zusammen und ihr ergänzt euch da sehr gut, weil ihr sozusagen euch auch den Stab ja weitergebt ein bisschen, ne? Dann hast du diese beiden Bücher, man muss das ja sagen, das neue Buch ist ein zweiter Band in einer Buchreihe. Sag das einmal selber, wie die zusammenhängen.
Ja, also das Thema, vielleicht zunächst zum Thema. Ich sprach von diesem Film, Mein Kampf, der mich also wirklich umgehauen hat und wo ich dachte, ich muss irgendwie versuchen, das zu verstehen. Und das fing an, dass eine französische Soziologin, die im Widerstand engagiert war, mich gefragt hat, Mitte der 60er Jahre, ob ich über Frauen im deutschen Faschismus etwas machen könnte für ihr Buch. Eine ganz bekannte, Evelyne Sullerot, und ich habe zugesagt und festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt es nichts dazu gab an Forschung. Das ist erst später in den 80er Jahren, also die Frauenforschung dazu. Und also das Thema, die Beschäftigung mit dem Thema hat damit angefangen. Und dann in Düsseldorf habe ich mit Kolleginnen einer Frauengruppe, die Demokratische Fraueninitiative damals, haben wir Düsseldorfer Widerstandskämpferinnen interviewt, darunter übrigens Frau Neubauer auch oder ganz Clara Schabroth oder so. Und wir haben auch das ist 79 erschienen und wir haben das neu aufgelegt mit einer jungen Historikerin zusammen. Also das Thema blieb immer.
Hier müssen wir einmal sagen, für die Hörer, die ja nicht das Buch jetzt hier auf dem Tisch sehen, das ist Frauen im Widerstand 1933 bis 1945. Das ist ein Katalogbuch, also ein Textbildband zu diesem Thema, ja?
Genau. Und dann stellte sich die Frage, es hat einen Beschluss 2019 im Bundestag gegeben, den Frauenwiderstand endlich anzuerkennen und zu würdigen. Und das fand ich natürlich toll, hat mich sehr gefreut. Es gab eine sehr schöne Ausstellung in Berlin von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Aber es gab nichts zu dem europäischen Frauenwiderstand. Und ich meine, wenn wir uns die Fakten anschauen, hätte es den Frauenwiderstand nicht gegeben damals, also es traf Millionen von Frauen in ganz Europa, sowohl in den besetzten wie in den nicht besetzten Ländern oder in Deutschland selbst, dann hätte es keine Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft gegeben. Und das war für mich ganz klar, da muss ich reagieren und versuchen, etwas herauszugeben. Ich bin Herausgeberin dieses Bands und an dem etwa 28 Mitautorinnen aus der Schreibzunft, aus den Universitäten, aus den Gedenkstätten arbeiten, die mit Historikerinnen natürlich, die mitgemacht haben und begeistert waren von dem Projekt. Und als der erste Band, eigentlich, ich wollte nur ein Band herausgeben, aber als der erste Band herausgegeben wurde, gab es sehr, sehr viel Interesse, viele Lesungen und der Band hieß Mit Mut und List, europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg, in dem Frauen aus etwa 20 Ländern vorgestellt wurden. Und danach gab es so viele Fragen, aber wieso sind sie nicht drin und wieso die auch nicht? Also gut, es war klar, wir müssen das Buch fortsetzen und ich sage nochmal, ohne die Mitarbeit von diesen Autorinnen wäre es natürlich nicht möglich gewesen.
Ja, du hast da eigentlich ein Kollektiv geführt, ja, genau. Weil das sind ja, die alle unter einen Hut zu bringen, diese vielen Autorinnen, die an dem Buch mitgewirkt haben. Aber du bist sehr bescheiden, weil natürlich hast du auch selber, weiß ich nicht, ich glaube 10 oder so, Biografien beigesteuert, die du selber verfasst hast. Und du hast auch als Übersetzerin gearbeitet, für aus dem Englischen hast du übersetzt. Das sind aber oft, habe ich mir angeguckt, die Biografien betreffen dann Osteuropa, Russland, genau. Spannende Biografien. Ich habe auch gestaunt, wie lange diese Leben dieser Frauen eigentlich waren und wie oft die auch nochmal später in einer anderen Position auch nochmal Widerstand geleistet haben. Also verblüffende Lebensläufe kann man da sich anschauen. Teilweise sind sie hochbetagt dann und auch geehrt gestorben, haben also noch ein langes Leben dann vollendet. Teilweise haben die Frauen, die du beschrieben hast, posthum eine Ehrung noch erfahren. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal konnten sie sozusagen noch für ihren Widerstand zu Lebzeiten Ehre und Anerkennung erfahren, manche erst nach dem Tod. Aber ganz verblüffende Sachen, also es lohnt sich, dieses fast wie ein Lexikon des Frauenwiderstands aufgebaute Doppelbuch. Und wir besprechen ja heute, und du liest heute auch aus dem zweiten Teil. In dem zweiten Teil ist dann auch ein Register für beide Bände drin. Es sind versteckte Bibliografien drin. Also man findet sehr viel Verweise auf Literatur, wenn man das also in der Quelle sich nochmal anschauen will. Das finde ich alles ganz gründlich erarbeitet. Hat das denn wissenschaftliche Relevanz, was du da vorgelegt hast? Oder ist es doch eher populärwissenschaftlich? Was meinst du?
Ja, weder noch würde ich sagen, oder beides. Also es hat schon einen wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe an der Universität mehrere Jahre gearbeitet, als Dozentin auch. Und diesen Anspruch habe ich schon. Und da sind eine Reihe Professorinnen, die mitgewirkt haben. Aber beim Zustand der Forschung, bei dem aktuellen Zustand der Forschung, ist es nicht möglich, noch etwas, was richtig, wo man sagen würde, das ist der europäische Frauenwiderstand oder das ist die Geschichte des Frauenwiderstands. Da sind zu viele Lücken in dem Bereich, das müssen Jüngere machen irgendwann, aber also diesen wissenschaftlichen Anspruch haben wir schon. Es sind aber Beiträge, die kleinen Biografien sind unterschiedlich geschrieben. Ich habe auch den Autorinnen einfach auch freie Hand gelassen. Die Schriftstellerin aus Bonn zum Beispiel schreibt natürlich anders als eine Historikerin aus einer Gedenkstätte. Das ist eine Mischung, würde ich sagen. Insgesamt sind das etwa 150 Porträts, die dort aufgezeichnet werden. Und ja, und die basieren zum Teil natürlich auf wissenschaftlichen Quellen, das ist ganz klar, aber sehr stark auch auf diesen Aspekt Her Story, das heißt, also die Geschichten von den Frauen selbst. Also mir war das besonders wichtig, ich verstehe mich sozusagen als Zweitzeitzeugin, weil ich das Glück gehabt habe, durch meine frauenpolitische Arbeit auch damals in der internationalen Frauenbewegung. Ich habe das Glück gehabt, wunderbare Widerstandskämpferinnen kennenzulernen. Und da sind mehrere Porträts von Frauen drin, wo ich also sie jahrelang interviewt habe, Gespräche mit denen geführt habe. Also das nährt sich aus diesen zwei Quellen. Klar, historischen Quellen plus eben die O-Töne sozusagen von den Frauen, was sie zu erzählen haben, und ich fühlte mich so ziemlich verpflichtet, ihre Geschichten sozusagen weiter zu erzählen, ihnen auch eine Stimme zu geben, weil die meisten sind hier tatsächlich unbekannt.
Da gibt es viel zu entdecken, und wir hören jetzt mal passend dazu deinen ersten Musikwunsch, Anna Marie, La Complainte du Partisan. Du kannst das sicherlich noch schöner aussprechen. Ich mache ja heute hier das Polyglott-Studium und du hast also alle möglichen Nationen natürlich in deinem Buch und eben auch die Musik ist breit aufgestellt. Und jetzt hören wir dieses französische Lied. Was bedeutet es dir nochmal? Warum hast du es ausgesucht?
Also zunächst, als ich hörte, ich muss ein paar Lieder aussuchen, dann habe ich gedacht, ja, gemischt und so. Und dann, ich war so in der Materie drin, dass ich dachte, es sind so schöne Lieder aus dem Widerstand, aus den verschiedenen Ländern. Ich kann nur solche Lieder vorschlagen für heute, also nichts Neues. Und was dieses Lied angeht, Anna Marley wurde auch von General de Gaulle damals als Troubadora der Résistance genannt. Sie kommt ursprünglich aus Russland und war im Widerstand selbst organisiert. In London, wo de Gaulle damals auch war, hat sie auch Radio für den Widerstand gemacht, hat sie auch gesungen. Und die hat nach einer alten Melodie hat sie das Ganze gemacht und gesungen. Und dieses Lied, das La Complainte du Partisan, das Klagelied oder die Klage des Partisanen, ist in Vergessenheit geraten. Es gab die Cousine dieses Lied, wie Anna Marley selbst sagt, heißt das Partisanenlied. Mir ist es ein bisschen zu martialisch, ne? So zuck und irgendwie Marsch. Und das andere, das ist die Geschichte eines Partisanen, und der einfach seine Arbeit macht und alle sterben. Und am Schluss sagt er, ja, man, wir werden vielleicht die Freiheit wiederfinden, wir werden wiederkommen, aber uns wird man vergessen. Und das habe ich also so auch für die Frauen verstanden, dass die Geschichte der Frauen aus dem Widerstand tatsächlich vergessen wurde, gerade aus dem europäischen Widerstand bis heute sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr passend eigentlich zu der Situation der Widerstandskämpferinnen. Und daher dieses Lied und eine wunderschöne Stimme.
Ja, und dann hören wir jetzt Anna Marley, La Complainte du Partisan.
J'avais tellement été chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit, nous a cachés, les Allemands l'ont. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières. Passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
Ja, das war Anna Marley. Sie hat vom Partisanen die Klage gesungen, dass man nachher vielleicht vergessen wird, wenn man mit viel Glück die Freiheit wieder erkämpft hat. Und da ein großes Vielleicht, wir wissen es besser, es hat gut, ist gut gegangen, ist Gott sei Dank nochmal, wie sagt man im Rheinland, es ist immer nochmal gut gegangen. Aber Gott sei Dank ist es hier ja mit dem Widerstand erfolgreich gewesen. Du hast gesagt, liebe Florence, dass das eben auch eine Herausforderung war, dass viele Frauen dazu beitragen konnten und mussten. Jetzt einmal noch mal ganz kurz zu deinem Werdegang, damit wir noch mal etwas besser verstehen, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Du hast also auch über das KZ Natzweiler-Struthof ein Textbildband gemacht und über das Massaker von Oradour. Das heißt, dieses ganze Thema Faschismus und auch der Neonazismus, der Rassismus, das ist für dich eine brennende Aufgabe, der antifaschistische Widerstand. Da hast du gesagt, selbst bei der Beobachtung rückwirkend, was damals stattgefunden hat, gibt es so viele weiße Flecken auf der Landkarte. Es wäre eine Aufgabe für die Jüngeren. Also du gibst ja damit auch die Fackel vielleicht weiter. Du inspirierst ja auch die Jüngeren dadurch, mit dieser Sendung ja auch und mit deinen Lesungen. Und du hast mir erzählt, für dich ist das Größte, wenn dann so eine Lesung stattfindet mit diesem Buch und da sitzen 20 junge Leute, die du dann vielleicht erreichen kannst, wo du dann sagst, da habe ich jetzt, kann ich die, da kann ich das Feuer, das ich selber gespürt habe, das ich als Flamme, als olympische Flamme sozusagen weitergereicht bekommen habe, selber weiterreichen. Ist das so richtig verstanden, oder?
Ja, so sehe ich das, und das hat natürlich mit den Entwicklungen in Europa, mit den heutigen Entwicklungen in Europa zu tun, warum ich solche Bücher herausgebe. Ganz konkret zu Natzweiler Struthof, das ist das einzige Konzentrationslager in Frankreich gewesen, deutsche Konzentrationslager, wo es eine Gaskammer gegeben hat, wo es medizinische, pseudomedizinische Versuche gegeben hat. Und Oradour, das ist ein Menschheitsverbrechen, Oradour war etwas, was vor 20 Jahren, 30 Jahren gar nicht bekannt war, obwohl der Hauptverantwortliche für das Massaker in Düsseldorf ein erfolgreicher Bauunternehmer war, der mehrmals zu Tode verurteilt war und der nie seine Strafe abgesessen hat. Ja. Und das war für mich sehr wichtig, hier zu informieren, was tatsächlich geschehen ist. Also Oradour, das hat diese Verbindung natürlich mit Düsseldorf, aber Natzweiler Struthof auch. Inzwischen gibt es auch ein bisschen Forschung dazu. Das Thema hat mich immer weiter verfolgt, auch verbunden natürlich mit den jeweiligen Entwicklungen, denn es gibt natürlich Zeiten, wo die Revision der Geschichte, es gab den Historikerstreit zum Beispiel, wo in den Diskussionen, wo die Revision der Geschichte stattfindet und wo es wichtig ist, einfach mit Fakten, mit Argumenten daran zu kommen. Und heute natürlich bin ich sehr besorgt über die rechtsextremistische Entwicklung, auch in vielen Ländern Europas. Und ich denke, da muss man auch natürlich informieren, wohin das führen kann und was das mit konkreten Menschen auch zu tun hat. Die Biografien, das sind welche, die natürlich sehr tragisch sind. Das sind andere, die haben es überlebt und schämen sich noch dafür, dass sie das überlebt haben, weil die anderen verstorben ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das einfach zur Kenntnis zu nehmen. Ich betrachte die Geschichte nicht als etwas Vergangenes und gut, Kapitel jetzt Schluss damit, sondern was können wir daraus lernen, auch für heute auch. Ne? Und das ist sozusagen ein bisschen mein Antrieb gewesen, einerseits diese Fragestellung und zum anderen natürlich, was den Frauenwiderstand angeht, dass ich sehr viel mit Biografien von Frauen gearbeitet habe und denke ich, ach Mensch, das ist unmöglich, dass diese tollen Frauen einfach, dass man deren Geschichte nicht kennt. Ne?
Dann hast du ja für deine Arbeit sehr viel Preise und Ehre zugesprochen bekommen, und eins ist, sage ich mal, nochmal so als besonders interessant, dass du nämlich gesagt hast, das Bundesverdienstkreuz, darauf hast du extra verzichtet. Man hat es dir sozusagen angeboten und du hast gesagt, ich verzichte darauf, weil das hier in Deutschland unzureichend bekämpft wird, der Neonazismus und der Rassismus. Und das wäre dann also ein ein Ungenügen für den antifaschistischen Widerstand. Wenn du so einen Preis ablehnst, das gab es ja verschiedentlich in der Geschichte, dass hohe Preise dann nochmal geradezu einen Twist bekommen haben, dass die Leute zum Nachdenken gebracht worden sind. Hast du das gemerkt bei dieser Ablehnung des Bundesverdienstkreuzes? Gab es da in irgendeiner Form eine Rückmeldung für dich, dass du gemerkt hast, dass das war etwas, was nicht verhallt ist, sondern das hat in irgendeiner Form schon die Leute dann wachgerüttelt?
Denke ich schon. Ich war absolut überrascht über das Echo und ich habe, weiß ich nicht, hunderte von Mails, von Anrufen bekommen. Es gab ein paar Leute, die geschimpft haben und die gesagt haben, wie kannst du da sowas ablehnen, das tut man nicht und so, ne? Und aber bei vielen, auch Jüngeren, war eben, ja, das ist richtig, das zu diesem Zeitpunkt abzulehnen. Ich muss aber auch ergänzen, ich habe einen langen Brief geschrieben, einen offenen Brief auch, zur Ablehnung. Es ging nicht nur um die Frage, also der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, es ging um die Aufarbeitung des Kolonialismus, habe ich auch. Mhm. Ich habe auch ein Buch mal über Namibia herausgegeben und habe mich auch mit dem deutschen Kolonialismus und mit dem französischen auch beschäftigt. Und auch mit der, wie auch mit der Gleichstellung von Frauen umgegangen wird. Also meine Begründung war natürlich nicht nur auf diesen Bereich da jetzt, was du erwähnt hast, konzentriert. Ne? Und ich war, wie gesagt, also sehr, sehr, sehr überrascht über das Echo. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet.
No. Gut, gut. Also das, was du gerade angesprochen hast mit dem Kolonialismus, sieht man ja auch in dem Buch, um das es heute geht. Nämlich, dass Widerstandskämpferinnen gleichzeitig mit algerischen Wurzeln dann nochmal in Algerien auch Widerstand geleistet haben gegen den Kolonialismus. Teilweise dann auch einige durften nach Frankreich wieder, andere gar nicht. Also da gab es auch interessante Frauenporträts, die dann nochmal thematisiert haben, wie da letztendlich Frankreich verstrickt ist in den eigenen Kolonialismus. Und was ich ganz interessant finde bei diesem Gedanken ist, ich habe mir aus einem anderen Thema heraus einmal angeschaut, wer die meisten Kriege führt. Erstaunlicherweise kam heraus, man denkt ja immer so, ja, das werden die Amerikaner sein oder der Russe oder so. Nein, es sind Franzosen und Engländer, führen die meisten Kriege, weil die eben so viele Verstrickungen noch mit Kolonialismus haben und statistisch die häufigsten Kriege deswegen eben immer noch führen. Auch etwas, was wir nicht so im Blick haben und das aber nur ganz kurz als Randnote. Wir hören jetzt mal dein zweites Lied, um einfach die Stimmung noch mal wieder ein bisschen nach oben zu bringen. Milva Bella Ciao. Das ist ja jetzt für mich schon die zweite Sprache heute, die ich parlieren muss. Warum hast du dir dieses Lied ausgesucht?
Ja, dieses Lied ist natürlich sehr bekannt. Aber was vielleicht nicht so bekannt ist, dass es zunächst auch ein Liebeslied ist. Zweitens, also im 19. Jahrhundert. Zweitens ist das das Lied der Reispflückerinnen in Italien gewesen, also ein Lied, das sich für die Gleichstellung der Frauen einsetzt, auch für die eine Besserung der Arbeitsbedingungen und der Lohnbedingungen. Also da ist auch diese Thematik auch drin und das fand ich ganz, ganz spannend, auch diesen Vergleich zu machen. Das wird im Buch auch öfters an mehreren Stellen gezeigt, dass der Widerstandskampf der Frauen zum Teil auch ein Experimentierfeld für Emanzipation war. Das hat mal ein französischer Historiker so formuliert. Und ich finde, dass in dem Lied kommt das auch zum Ausdruck, das Selbstbewusstsein der Frauen. Und dann ist das tatsächlich dann nach diesen zwei Fassungen in den 20er Jahren mit den Reispflügerinnen, dann die letzte Fassung natürlich der Partisanen. Ne?
Mhm. Hören wir jetzt Milva.
Thank you. stamattina appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo.
Ja, das war Milva mit Bella Ciao, ein Musikwunsch von Florence Hervé. Und sie liest uns jetzt aus ihrem Buch Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet, ein Beispiel einmal für eine Biografie.
Genau. Ja, es geht um Madeleine Riffaut, ja, eine Französin. Und sie ist vor wenigen Monaten 100-jährig verstorben. Sie war eine der letzten Überlebenden der französischen Résistance. Und sie war Kriegsreporterin in Algerien und Vietnam, Dichterin und investigative Journalistin. Sie wuchs in Nordfrankreich auf. Die glückliche Kindheit war von Erinnerungen an die Grande Guerre, den grausamen Ersten Weltkrieg und an den schwer verletzten Vater getrübt. Als 16-Jährige erlebt sie im Juni 1940 die Flucht von Millionen Menschen vor der deutschen Wehrmacht, ein furchtbarer Schock. Selbst mit ihren Großeltern auf der Flucht wird sie im Bahnhof Amiens von einem deutschen Offizier mit einem kräftigen Fußtritt zu Boden gestoßen. Mit der Nase im Staub beschließt sie, er werdet uns nicht mehr lange demütigen. Anfang 1942 führt sie ein Doppelleben. Als Studentin der Hebammenschule in Port-Royal, Paris, und als Verbindungsagentin der Knamme Rainer, nach ihrem Lieblingsdichter Rainer Maria Rilke genannt. Es heißt Essensmarken besorgen, Nachrichten übermitteln, Waffen schmuggeln. Im Februar 1944 werden nach einer Rufmordkampagne der Gestapo 23 Mitglieder der Migranten- und Partisanengruppe Manouchian gefoltert und hingerichtet, ein armenischer Dichter übrigens. Riffauts Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Sie engagiert sich im bewaffneten Kampf in den von der Kommunistischen Partei gegründeten FDP, Freischärlern und Partisanen. Im Juni 1944 wird das Dorf Oradour im Limousin von der SS in Schutt und Asche gelegt. 642 Menschen erschossen, verbrannt. Madeleine Riffaut ist erschüttert. Ihre Familie stammte aus dem Ort. Dann wird einer ihrer Kameraden ermordet. Das war zu viel für die 19-Jährige. Sie erschießt am helllichten Tag einen Nazi-Offizier. Sie wird verhaftet, von der französischen Miliz und der Gestapo gefoltert. Im Gestapo-Keller, Verhörkeller, Rue Saussay und im Gefängnis Fresnes, das Vorzimmer des Todes. Das Gedichtschreiben hilft ihr, Ängste zu besiegen. Zitat: Angst vor Stiefeln, Angst vor Schlüsseln, Angst vor Türen, Angst vor Fallen. Zwei sind's, ich zwischen ihnen beiden. Marsch, heißt es, sonntags, ein Sonnentag. Marsch hin zum großen Kerker, dem Eingang in die Folterhöhle. Madeleine Riffaut schreibt, ein Gedicht zu schreiben war ein Akt der Individualität, der Freiheit und damit der Resistance. Zum Tode verurteilt, wird sie erneut gefoltert, mit Schlafentzug und Stromstößen, 2 Wochen lang auf einen Stuhl gefesselt, Nase und Unterkiefer gebrochen. Sie verrät keinen Namen und schreibt: Selbst in den schlimmsten Momenten, zum Beispiel, als uns die Deutschen für ein Stück Brot weinen, ja kriechen sehen wollten, muss man sich sagen, ich bin kein Opfer, ich bin eine Kämpferin, das ändert alles. Mitte August soll sie nach Ravensbrück deportiert werden. Eine Kameradin springt mit ihr aus dem Zug. Sie werden von der SS empfangen, zurück nach Fresnes gebracht. Bei einem Gefangenenaustausch vom Roten Kreuz kommt sie frei. Nach 36 Stunden sogenannter Ruhepause im Krankenhaus steht sie auf den Barrikaden. Ende August 1944, an ihrem 20. Geburtstag, befehligt die Offiziersanwärterin die Partisanen, schafft es mit ihnen, einen Panzerzug flüchtender Nazi-Soldaten zum Stillstand zu bringen. Paris ist befreit, Frankreich noch lange nicht. Rainer will weiterkämpfen. Es heißt nun Rückkehr zum Leben, zunächst zum Überleben. Madeleine Riffaut fällt in eine tiefe Depression. O-Ton, ich war lebendig, aber zerstört. Wo ist ihr Platz, fragt sie sich, bei den Toten, bei den Lebenden? Die erlittene Folter, verbunden mit der Scham, überlebt zu haben, sollte ihren weiteren Weg bestimmen. Ich musste mein Leben rechtfertigen, vor mir mehr als vor den anderen, weil ich nicht erschossen wurde. Davon werde ich nie geheilt sein. Ihre Lebensaufgabe heißt nun, über das Leid der Schwächeren zu berichten. Die Literatur wird Zuflucht, die Feder zur Waffe. Picasso widmet ihr ein Porträt. Die Dichter Paul Éluard und Louis Aragon ermutigen sie zum Schreiben. Bis zu ihrem Tod 2024 trat Madeleine Riffaut als Zeitzeugin der Resistance auf. Sie habe eine Erinnerungspflicht. Zum Schluss noch, geplagt von den Verletzungen und Traumata der erlittenen Folter, aber ungebrochen.
Ja, ein beeindruckendes Leben, zusammengefasst in einer Kurzbiografie von Florence Hervé. Und wir hören jetzt danach nochmal einen Musikwunsch von dir, der dazu passt. Shava Alberstein, Sorg nicht kein Moll. Das ist eigentlich ein Gedicht von Hirsch Glick aus dem Jahr 1943. Du hast vorhin auch gesagt, dass man das sagen kann auch, sag niemals, du gehst den letzten Weg. Das Lied hören wir jetzt in der Fassung von 1960 von Shava Alberstein.
Sag nicht kein Mal, als du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleien, verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen do. Von grünem Palmenland bis Land von weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen's ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen's ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut. S'wird die Morgensonne begilden uns dem Heid. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur ob versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur ob versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von einer Fegeläuf der Frei. Das hat ein Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit einer Gannes in die Hände. Das hat ein Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit einer Gannes in die Hände. Sag nicht keinmal, was du gehst dem letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen durch. Kommen wird doch unser ausgebänkte Schor. Sveta poigt an unser Trott, mir sinnen durch.
Chava Alberstein, und im Publikum, das hören, hört man vielleicht sonst nicht im Radio, kam gerade ein Dank für ein jiddisches Lied. Ja, warum hast du dir das ausgesucht, Florence? Du lächelst schon ganz breit.
Ja, das ist auch ein Partisanenlied und ich finde es einfach von der Kunst, also wunderschönes musikalisches Stück. Ich habe das auch ausgesucht, im Gedenken an eine der ersten Historikerinnen der Frauenforschung, eine österreichische, in der Bundesrepublik lebende, und zwar Ingrid Strobel, Dr. Ingrid Strobel, die vor einigen Monaten auch verstorben ist und die auch an dem Buch mit mehreren Beiträgen über den jüdischen Widerstand geleistet hat. Sie hat auch selber die zwei ersten Bücher über den europäischen jüdischen Frauenwiderstand geschrieben. Und das war ein bisschen der Gedanke, der Hintergedanke, aber auch ein Düsseldorfer Bezug, weil das Lied tatsächlich von den Toten Hosen auch gesungen wird.
Wer das also mal möchte, in einer etwas anderen Fassung, dann von den Toten Hosen eingespielt. Man muss dazu sagen, die Toten Hosen haben ja ein ganzes Repertoire an Widerstands- und jiddischen Liedern, und auch damit sind sie in der Tonhalle groß aufgetreten, und wer das also mal sich aufrufen will, findet da bestimmt Möglichkeiten mit einer Suchmaschine des Vertrauens. Gut, wir schauen hier noch einmal auf das Buch »Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet«. Wir haben ja gerade schon gehört, die eine Protagonistin des Buches ist 100 Jahre alt geworden. Es ist damit gut gegangen, und geendet hat es damit, dass sie anderen davon erzählt hat, dass sie sozusagen die Erinnerung wachgehalten hat. Aber sie war verzweifelt, weil sie überlebt hat. Sie war eigentlich nicht damit im Reinen, dass es ihr so gut gegangen ist. Jetzt ein anderes Beispiel bitte, liebe Florence.
Ja, ich habe lange überlegt, weil ich hätte gerne am liebsten alle Länder vorgestellt, aber das schaffe ich nicht, das sagst du schon, nein. Klar, und ich habe doch eine, also es gibt zwei Düsseldorfer Widerstandskämpferinnen, die in den beiden Büchern vorgestellt werden, Doris Maase, eine Ärztin, und Alice Sterzenbach, eine jüdische Frau. Und es gibt eine weitere Frau, die einen Bezug zu Düsseldorf hat und kein Mensch weiß, wer sie ist. Und zwar, das ist Bertie Albrecht. Es gibt einen Bertie Albrecht Park in Derendorf, neben der Toulouser Allee. Und da ist 2009 der Beschluss gefasst worden, das wird Bertie Albrecht genannt. Aber kein Mensch weiß, wer Bertie Albrecht ist. Und da dachte ich, sie muss ins Buch rein. Also lese ich daraus. Bertie Albrecht, Leben anstatt nur zu existieren. Das sind ihre Auszüge jetzt, die ich vorlese. Die in Marseille geborene Bert Wild stammt aus dem Schweizer protestantischen Großbürgertum. Die Eltern sind liberal, sie erfährt aber eine strenge Kindheit. Bibel und Näharbeiten, Klavier und Englischunterricht gehören zum geregelten Alltag. Sonntags geht sie in die Kirche, aber auch mit dem Vater fischen. Als ausgebildete Krankenschwester pflegt sie während des Ersten Weltkriegs Verwundete in Militärkrankenhäusern. Sie heiratet einen niederländischen pazifistischen Bankier gegen den Willen der Mutter. Sie lebt nun in Rotterdam, später in London, wo ihr Mann an der britischen Börse tätig ist. Luxus und Ehealltag füllen sie nicht aus. Sie interessiert sich für soziale Fragen, für Familienplanung, arbeitet in einer Fabrik und trennt sich von ihrem Mann, mit dem sie freundschaftlich verbunden bleibt. In Paris gründet sie 1933 die Zeitschrift Le Problème Sexuel. Im Redaktionskomitee der Weltliga für Sexualreform arbeitet sie mit dem Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld zusammen. Sie setzt sich für Geburtenkontrolle und Schwangerschaftsabbruch ein. Bereits im Herbst 1934 reist sie einen Monat lang durch die Sowjetunion, trifft dort Ärzte, informiert sich über Mutterschaftsurlaub und Vorschulen, plädiert nach ihrer Rückkehr für einen Staatsfeminismus. Sie wird im gleichen Jahr das Weltfrauenkomitee gegen Faschismus mitgründen und sie initiiert ein Aufnahmezentrum für deutsche Flüchtlinge, um sie mit Geld, Unterkunft und Arbeit zu versorgen. 1940 gründet sie zusammen mit ihrem Gefährten, dem Offizier Henri Frenet, die Resistenzgruppe Combat, Kampf, in Südfrankreich. Über die Motive ihres Engagements schreibt sie Anfang 1943, kurz vor ihrem Tod. Zitat: Ich habe bei der Ankunft der Nazis und bei der Evakuierung Nordfrankreichs selig furchtbar gelitten. Gelitten, als ich sah, wie diese sich als Herren bei uns einrichteten und vor unseren Augen unsere Butter, unser Fleisch, unser Brot aßen, während es unseren entkräfteten Kindern an Nahrungsmitteln fehlte. Ich habe zudem das Glück gehabt, für ein tolles Netzwerk zu arbeiten. Es war ein außergewöhnliches Abenteuer für eine Frau. Bei Combat spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der illegalen Presse, bei der Schaffung eines sozialen Dienstes zur Unterstützung der WiderstandskämpferInnen und erweist sich als die Organisatorin und politische Inspiratorin des Resistance-Netzwerks. Im Zuge der zunehmenden Inhaftierungen schickt Bertie Albrecht 1942 ihre Tochter in die Schweiz. Sie wird sie nicht mehr sehen. Sie wird Ende 1941 festgenommen, wegen staatsfeindlicher Umtriebe und Landesverrat angeklagt. Von der Sicherheitspolizei in Lyon gefoltert, schließlich im Gefängnis Fresnes festgesetzt, wo sie sich erhängt. Erst 1945 fand man ihre Leiche im Gemüsegarten des Gefängnisses. Sterben ist nicht schlimm, sagte sie. Wichtig ist, ehrenhaft und nach den selbst gesteckten Idealen zu leben.
Ja, das ist ein erschütterndes Porträt, eine Biografie, die uns allen auch das Klatschen schwer macht, obwohl wir natürlich wissen, wie gut das Werk gelungen ist. Aber man ist ja eigentlich schockiert und kann gar nicht glauben, wie viel Leid es gab. Und das destillierst du hier in deinem Buch »Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet«. Wir hören jetzt noch mal einen Musikwunsch von dir, Barbara Göttingen. Ich habe eine Live-Fassung rausgesucht von 1967. Das war hier schon im Publikum auf Frohlocken gestoßen, das Lied. Warum hast du es dir ausgesucht, liebe Florence?
Ja, Barbara ist erstens eine wunderbare Sängerin. Sie hat ein sehr schwieriges Leben gehabt und hat es geschafft, sozusagen trotz des Erlebten irgendwie oder das Unglück zu recyceln, sozusagen, also sozusagen daraus etwas zu machen. Also ihr Schicksal ist schon sehr spannend. Sie ist jüdischer Herkunft. Während der Nazi-Besetzung musste ihre Familie 22 Mal in einem Jahr die Wohnung wechseln, sich verstecken, flüchten. Das weiß kaum ein Mensch. Alle kennen Barbara, aber sie kennen mehr die Geschichte, wie sie von ihrem Vater jahrelang sexuell missbraucht wurde. Und sie hat daraus irgendwie, eben ihr Werk geschafft und eben diese Themen, diese schwerwiegenden Themen aufgearbeitet. Und sie war dann in Göttingen. In Göttingen, die hat zunächst überlegt, da fährt sie gar nicht hin, sie will gar nicht nach Deutschland. Und dann doch ist sie dorthin gefahren und es stellte sich raus, dass es kein Flügel gab. Und das war für sie eine Bedingung, weil sie spielt auch Klavier, sie wollte einen Flügel haben und dazu singen. Und dann irgendwie, das war ein Streik der Transporteure von Klavieren, auf jeden Fall, da gab es eine Solidarität in der Stadt und ein Flügel war mit anderthalb Stunde Verspätung da und sie konnte singen. Und aus Dankbarkeit hat sie ein wunderbares Lied, Göttingen, geschrieben, gesungen, selten, sie war auch Komponistin auch, und über die Versöhnung von Deutschland und Frankreich und eben die Kinder sind die gleichen in Paris oder in Göttingen. Und das war also das als Versöhnung, das ist auch hervorgehoben worden von mehreren Präsidenten und Kanzlern der Bundesrepublik, dieses Lied als Lied der Versöhnung der beiden Länder ist das sozusagen eingegangen.
Das hören wir jetzt, Göttingen, interpretiert von Barbara in einer Live-Fassung.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, ma Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, l'onde prise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de l'aide, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Pour Göttingen, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Göttingen, pour Göttingen.
Ja, das war die Live-Fassung Göttingen von Barbara. Ich muss leider sagen, wir sind am Ende der Sendung, aber ich muss noch dazu sagen, wir haben ja auch etwas ganz Besonderes heute geschafft, nämlich sozusagen ein besonderes Spezial zu 80 Jahre Kriegsende. Wir halten sozusagen die Erinnerung wach an die Widerstandskämpferinnen und an den Widerstand und tun ein bisschen was dazu zum sich vielleicht widersetzen gegen Terror jeder Art, gegen Rassismus jeder Art, gegen Faschismus, ob Deutsch, ob Frankreich, ob Italien, ob Amerika. Man weiß gar nicht mehr, woher jetzt überall der Faschismus wieder zur Blüte gelangen kann oder könnte. Man hofft, dass es uns erspart bleibt. Liebe Florence, für mich bedeutet das, dass dieses Thema mit dir auch wunderbar besetzt ist und ich möchte dich gerne einladen für eine zweite Sendung, weil du so einen riesen Fundus hast an Geschichten und uns ja schon durchgestochen hast, dass du noch zwei Biografien mit Düsseldorf-Bezug hast, die du ja nicht verheimlichen darfst, aber halt heute werden wir sie nicht hören. Ich hoffe, dass dann die ganzen Gäste, die heute da sind, wiederkommen, noch mehr vielleicht dazukommen. Bitte verabschiede dich von unserem Publikum, liebe Florence.
Ja, ich möchte mich herzlich bedanken. Erstens, dass ich die Möglichkeit hatte, auch hier diese Bücher, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Es kann sein, dass es eine Fortsetzung gibt, wer weiß. Ja, und dass ihr an einem Samstagnachmittag gekommen seid, um dieses Thema, dieses sehr schwierige Thema eigentlich, etwas davon zu hören. Das ist nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich denke, das ist notwendig für die Zukunft.
Ja, dein Applaus. Danke für deine Worte. Auch ich verabschiede mich. Mein Dank gilt auch der Technik, die heute David steuerte. Am Mikrofon war Jan Michaelis. Auf Wiederhören. Und wir hören jetzt Griechenland nochmal als Abschied. Auch dieses Land hat einen Beitrag zum Widerstand geleistet. Wir hören Maria Faranturi mit einem kurzen Lied von Theodorakis, Tu Mikrou Voria. Griechisch müsste man können, ja. Aber ich war einmal in Griechenland. Sie haben mich immer lieb gehabt, die Griechen. Deswegen spielen wir auch gleich noch ein zweites Lied zum Rauskegeln aus der vollen Stunde. Das werden wir vielleicht nicht ganz hören, aber das ist von Asma Asmaton die Ballade bzw. Kantate Mauthausen, The Ballad of Mauthausen. Ein Stück, das dann auch nochmal zu unserem Thema, beide Stücke passen zu unserem Thema, wir hören das jetzt und damit rundet sich dann unsere Literaturstunde, die dem Widerstand gewidmet war, dem Widerstand von Frauen.
Για σας σιγά βγήκε σαν τη γυαλί, για σας η όρκη βιβαντωτή. Yeah.